Herr Bäumler, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Wir sind hier in Ligurien. Seitdem Sie den Datenschutz verlassen haben, arbeiten Sie in Ligurien nach Ihren eigenen Worten als Bauer, was Sie auch immer nicht schon machen wollten. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen. Sie wurden 1948 in Mantel, das liegt in Oberbayern, in Oberpfalz, geboren. Sie studierten Politik und Rechtswissenschaft, die Sie mit Promotion abschlossen. Von 1980 bis 1989 arbeiteten Sie als Referent beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz in Bonn mit dem Schwerpunkt Polizei und Nachrichtendiensten unter Professor Bull, unter Herrn Baumann und Herrn Einwag sowie Herrn Jakob am Ende. Dann wechselten Sie nach Schleswig-Holstein, wo Sie von 1992 bis 2004 als Landesbeauftragter für den Datenschutz arbeiteten. Bevor ich Sie nun frage, was Sie zum Wechsel nach Schleswig-Holstein veranlasste, was Sie an Schleswig-Holstein reizte, möchte ich noch fragen, wie kamen Sie erstens überhaupt zum Datenschutz? Und zweitens, wie tief konnten Sie, als Sie beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz arbeiteten, wirklich bei den Nachrichtendiensten hineingucken?
Als ich mein Studium beendet hatte, war meine erste berufliche Station die eines Rechtsanwalts, eines angestellten Rechtsanwalts in München. Und das war eigentlich das Gegenteil von dem, was ich mir vorgestellt hatte für mein Leben. Als Rechtsanwalt in einer fremden Kanzlei angestellt, muss man sozusagen alles machen, jedes Mandat bearbeiten, das einem übertragen wird. Das heißt, ich musste Dinge vertreten, die ich nicht für richtig hielt. Und das war mir nach wenigen Wochen klar, das ist nicht meine Welt. Und ich habe mich deshalb schon sehr früh nach einer Alternative umgesehen. Und nach einem Jahr fand ich das Passende für mich. Und das war der Datenschutz, weil ich dort überzeugt war, dass ich dort jeden Tag möglicherweise etwas tun kann, was ich für richtig und wichtig halte. Weil es eine junge Disziplin war, ich war völlig neugierig, an der Uni hatte man gar nichts davon gehört. Und so kam ich eigentlich zum Datenschutz. Ich wollte etwas tun, was ich inhaltlich für richtig und wichtig ansehe.
Dann haben Sie auch gleich in die Vollen hineingelangt, Polizei und Nachrichtendienste.
Ja, das war eine sozusagen eine zweigleisige Bewegung. Ich persönlich habe den Datenschutz, den ich ja noch nicht kannte, als ich zu ihm kam, entscheidend nach seinem Verhältnis zu den Sicherheitsbehörden von Anfang an beurteilt. Weil ich gesagt habe, wenn der Staat den Bürgern verspricht, dass er ihre Privatsphäre schützt, dass er ihren Datenschutz respektiert, dann zählt der Brennpunkt für mich als die Nagelprobe. Und das ist nun mal der Bereich, in dem der Staat eigentlich traditionell sehr neugierig ist. Und für mich zählte von Anfang an nur, wie hält es der Staat denn in diesem Bereich, mit seinem eigenen Versprechen, den Datenschutz zu garantieren. Es war auch Zufall, dass ich gerade in diesem Bereich gleich anfangen konnte. Aber ich bin ziemlich sicher, wie eine Magnetnadel hätte es mich sehr schnell dorthin gezogen. Und das Zweite ist, der Datenschutz war ja und ist bis heute ein universelles Gesetz, gilt also für viele Bereiche, auch für den Privatbereich. Aber sehr schnell, Anfang der 80er Jahre, merkte man, dass auch die Öffentlichkeit, die Journalisten, die Medien ein feines Gespür dafür hatten, dass den Datenschutz den Bürgern zu versprechen eine Sache ist, es aber einzuhalten bei der eigenen Polizei, nachgerade in den Hochzeiten der Terrorismusfahndung, eine andere. Und ich denke mal, dass viele Journalisten, ohne sich näher mit der Materie beschäftigt zu haben, sofort spürten, das ist der Seismograph. Und deshalb war in den 80er Jahren eigentlich ein vielleicht nicht immer berechtigtes, aber großes Schwergewicht auf diesem Bereich. Das freute mich, dort zu arbeiten.
1969 standen Sie am Anfang Ihres Studiums. Da waren gleichzeitig auch Studentenunruhen. Haben diese Studentenunruhen sagen wir mal, die allgemeine linke Orientierung unter den Studenten damals auch Sie beeinflusst?
Natürlich. Ich habe mich wesentlich mit Zielen der Studentenbewegung identifiziert. Die politische Situation damals war so, dass man als politisch denkender junger Mensch einfach ein Interesse an Veränderungen haben musste. Und die Studenten haben diese Veränderungen eingefordert und auf eine blendende Weise auch publik gemacht und populär gemacht. Also die Ziele der Studentenbewegung, die waren mir sehr, sehr sympathisch. Und ich glaube auch im Rückblick, manchmal wird ja etwas despektierlich auf die 68er zurückgeschaut. Im Rückblick war es eine sehr erfolgreiche Bewegung. Sie hat die Gesellschaft doch sehr stark verändert.
Das heißt, Sie sehen auch Sie sehen auch einen Einfluss des deutschen Herbstes auf den Datenschutz, auf das Datenschutzrecht? direkt?
Ja, auf jeden Fall. Weil der deutsche Herbst war, hier gab es plötzlich zwei Pendel, die gegeneinander schlugen. Auf der einen Seite ein doch vom Text des Gesetzes her sehr umfassendes Datenschutzrecht, das sehr viel versprach. Und auf der anderen Seite ein Staat, der zum Äußersten entschlossen war, um diese terroristische Gefahr zu bändigen. Und diese beiden Pendel, das war mir klar, die mussten mal aneinander schlagen.
Wie tief konnten Sie reingucken?
Ganz tief. Da muss man dazu sagen, die Nachrichtendienste führten unter dem Aspekt jetzt, wer ihnen auf die Finger schauen konnte, bis weit in die 80er Jahre und, wenn ich in Klammern hinzufügen darf, eigentlich bis heute, hatten paradiesische Verhältnisse. Weil für Außenstehende es sehr, sehr schwierig ist, dort hineinzuschauen. Und vielleicht haben wir auch eine schöne, günstige historische Phase damals gehabt, wo der Kalte Krieg doch langsam begann, sich etwas abzukühlen und damit die Bedeutung der Geheimdienste ein kleines Stück zurückging in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Und andererseits halt diese Aufbruchstimmung in Teilen der Gesellschaft war, nicht zuletzt ausgelöst durch die Studentenbewegung. Das war eine Zeit, wo man es wagen konnte, sozusagen dort hineinzuschauen, unter diese vielen, vielen Röcke, die da drüber waren, mal drunter zu schauen. Und wir haben ganz tief hineingeschaut, wir, das heißt die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich das machen durfte. Wir waren zuständig für die Außenkontrollen des Bundesbeauftragten für den Datenschutz bei den Geheimdiensten. Und weil man dort es überhaupt nicht gewohnt war, dass jemand Fremder, militärisch würde man sagen, ungediente Leute da ankamen und sagten, bringen Sie mir mal die Akten 1 bis 10. Das tat man nicht einem Geheimdienst gegenüber. Auch, wenn ich das mal dazwischen flechten darf, die ministerielle Aufsicht, also die eigentlich von der Verfassungs- und Rechtsordnung her entscheidende Aufsicht des Ministeriums über die nachgeordneten Geheimdienste, lief ja nicht so, dass da einfach einer ankam und sagte, ich will mal eure Akten sehen, sondern man berichtete dem Ministerium. Und Bericht heißt, ich stelle das so dar, wie ich es für richtig halte. Also, dass jemand auf den Grund ging, sich dort einnistete, wochenlang in einem Geheimdienst und scheinbar nach Belieben, sie kannten ja unser Auswahlkriterium nicht immer, Akten verlangte, das führte natürlich zu manchmal ganz aufgeregten Reaktionen. Es wurde hektisch telefoniert mit dem Ministerium, dürfen die das? Und es war klar, das Bundesdatenschutzgesetz war an der Stelle schon tückisch. Es hätte schon die Sicherheit des Staates gefährdet gewesen sein müssen, wenn man uns Unterlagen nicht hätte vorlegen wollen. Kam ein-, zweimal vor, aber im Großen und Ganzen, gemessen an der Menge der Unterlagen, die wir eingesehen haben und wochenlang durchgeforstet haben, wurde uns alles vorgelegt.
Wurden Sie persönlich drangsaliert? Ich meine, das ist eine Methode von Geheimdiensten.
Ja, drangsaliert nicht. Wir wurden zunächst mal schon ein bisschen betrachtet wie fremde Tiere, die sich hier im Territorium verlaufen hatten. Man ließ uns in den ersten Tagen gar nicht allein. Es gleitet jetzt ein wenig ins Anekdotenhafte ab, aber es hat auch einen politischen Gehalt. Man wurde zur Toilette begleitet. Man durfte sich nicht frei im Haus bewegen. Man wurde zur Kantine begleitet, hatte freundliche Tischnachbarn beim Mittagessen. Und als die merkten, dass wir unter Kontrolle nicht einen Besuch von 2 Tagen verstanden, sondern projektierten, das werde wohl 2 Monate dauern, da war klar, das könnte gar nicht durchhalten, eine solche intensive Form der Begleitung. Und vielleicht entstand auch ein Stück weit Vertrauen auch auf der anderen Seite, dass wir diese Möglichkeit, dort hineinzuschauen, jedenfalls nicht missbrauchen würden, sondern auch nur unsere Arbeit taten. Am Ende war es jedenfalls so, dass mit manch resignierten Seufzer Stapel von Akten herbeigetragen wurden und uns überlassen wurden. Wir bekamen dann endlich ein Büro, in dem wir auch ungestört arbeiten konnten, worauf wir Wert legten. Wir bekamen auch das Recht, ohne Beisein von Vorgesetzten mit Mitarbeitern zu sprechen, natürlich nur mit Voranmeldung, aber wir konnten direkt mit Mitarbeitern sprechen. Wir durften alleine in die Kantine gehen und Sie glauben gar nicht, was man alles erfährt in der Kantine eines Nachrichtendienstes. Das ist eigentlich eine wichtige Nachrichtenbörse. Und so konnte man doch das Gefühl haben, dass man einige Dinge ganz intensiv eruieren konnte. Ich muss aber gleich dazu sagen, die Arbeit von Datenschutzbeauftragten, die mit einem Team von 2, 3 Leuten sich einen bestimmten Sektor einer Geheimdienstarbeit vornehmen, beleuchtet vom ganzen Spektrum, was dort geschieht und passiert, immer noch einen ganz, ganz minimalen Sektor. Den haben wir allerdings genau angeschaut.
Genau. Worauf haben Sie geachtet? Wonach haben Sie gesucht?
Wir haben eigentlich beim Verfassungsschutz, um mal bei dem Geheimdienst zu bleiben, systematisch die Haupttätigkeitsfelder, also Terrorismus und Beobachtung des Links- und Rechtsextremismus, die haben wir uns nacheinander im Laufe der 3 Jahre vorgenommen und wollten einen möglichst authentischen Eindruck gewinnen, wie wird dort, was Informationsverarbeitung angeht. Wir haben nicht allgemein Geheimdienste kontrolliert, das war weder die Aufgabe, noch hätten wir das gekonnt, aber wie verarbeiten sie Informationen? Mhm. Das wollten wir so genau wie nur irgend möglich kennen. Dazu gehörte auch das Nachvollziehen aller Verfügungen, handschriftlichen Kürzel, die auf Dokumenten waren, um zu verstehen, wie wurden Informationen gesteuert. Denn das muss man wissen. Wenn man zu einem Geheimdienst geht und erzielt meinetwegen Konsens mit der Gegenseite, dass ein bestimmtes Datum über eine bestimmte Person zu löschen sei, dann ist es nur dann seriös und sinnvoll, wenn man so weit Bescheid weiß über die Interna des Geheimdienstes, dass man weiß, Löschung in der Sammlung A bedeutet aber einen immensen Aufwand, um das in alle weiteren Verzweigungen, Verdopplungen, Kopien hinein auch wirklich durchzuführen. Informationen wandern trotz des immer stolz betonten Abschottungsprinzips der Geheimdienste zwischen den Abteilungen, mhm, im Grunde in viele, viele Informationskanäle, müssen wahrscheinlich auch wandern, müssen unter verschiedenen Aspekten ausgewertet werden, was aber, wenn es um die Wahrung der Rechte der Betroffenen geht, es enorm schwierig macht, einen wirklichen Vollzug durchzusetzen. Und wer sich da nicht ganz, ganz intensiv mit den internen Strukturen beschäftigt, der wird es erleben, dass ihm irgendetwas zugesichert wird, was aber vielleicht gar nicht eingehalten werden kann, was Löschung von Daten angeht, selbst ohne bösen Willen, einfach weil die selbst gar nicht wissen, wie viele Kopien, wie viele Derivate dort entstanden sind. Ich sollte vielleicht noch ergänzend sagen, wir haben jetzt über die Geheimdienste gesprochen, die natürlich von Anfang an, vor allem der Verfassungsschutz, in Teilen auch der militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst, die von Anfang an natürlich auch in der Terrorismusfahndung eine Rolle gespielt haben. Eigentlich ein bisschen überraschenderweise, weil damals, das Anfang der 80er Jahre, heute ist es anders, heute sind die Grenzen noch mehr verschoben und unkenntlich gemacht, aber damals waren doch noch die Grundkonturen so, dass man sagte, Strafverfolgung, wenn jemand eine Straftat begangen hat, das ist Sache der Polizei. Und Vorfeldaufklärung, ob irgendwo eine Gefahr entstehen könnte für den Staat, die vielleicht jetzt nicht ins Strafbare endet, aber doch gefährlich ist, das beobachten die Geheimdienste. Und Terroristen hatten ja schwere Straftaten begangen, also ein klarer Fall für die Polizei. Trotzdem mischten munter alle Geheimdienste dort mit und trugen ihres dazu bei. Aber die Schwerpunkte eigentlich diese Form der Auseinandersetzung des Datenschutzes mit der Terrorismusfahndung, die spielten sich beim Bundeskriminalamt ab. Das war nochmal ein anderes Tätigkeitsfeld.
Herr Bäumler, ich würde auch, bevor wir dann zu Ihrem Wirken als Landesbeauftragter für den Datenschutz kommen in Schleswig-Holstein, wo Sie ganz viel bewirkt haben, welchen Einfluss unterlagen Sie noch?
Naja, schon persönlich. Ich hatte natürlich auch ein halbwegs entwickeltes politisches Bewusstsein zu dem Zeitpunkt schon. Und das war schon gekennzeichnet von dem hohen Respekt vor jeder Person, vor jedem einzelnen Menschen und seinen Rechten und auch eben seiner Privatsphäre. Das schien mir absolut verteidigenswert gegenüber staatlichen und Übergriffen der Wirtschaft.
Sie hatten vor allen Dingen den Staat zunächst im Blick, ne? Es war vor allen Dingen Abwehrrecht gegen den Staat, klassisch.
Ich persönlich habe immer auch damit gerechnet, dass in der Wirtschaftsform, die bei uns herrscht, in Deutschland, auch die Arbeitnehmer Übergriffen sicherlich ausgesetzt sind. Denn ein System, das sein Reichtum aus der Arbeit vieler bezieht, vor allem aus der Arbeit der arbeitenden Bevölkerung, würde sicherlich auch, so war meine Vermutung, was nun die Verarbeitung von Daten über diese Mitarbeiter angeht, nicht allzu zimperlich sein. Also mir war immer klar, dort ist auch ein reiches Betätigungsfeld.
Sie haben sowohl öffentlich-rechtlich als auch privatrechtlich gedacht. Das ist kein Primat.
Nein, das ist kein Primat. Mhm. Es war einfach nur so, der Datenschutz war Anfang der 80er Jahre eine ganz junge Disziplin. Er hatte in dem ganzen großen Kuchen der öffentlichen Aufmerksamkeit nur ein kleines, schmales Stück. Ja. Und das, dieses konzentrierte sich, ob man wollte oder nicht, auf dieses Thema Terrorismusfahndung, was machen die staatlichen Sicherheitsbehörden. Der Privatbereich blieb etwas zurück, war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht den Datenschutzbeauftragten übertragen als Tätigkeitsfeld. Das war eine Fehlkonstruktion von Anfang an, an der dieser Bereich lange, lange gelitten hat. Heute zum Beispiel in Schleswig-Holstein wird das zunehmend ausgeglichen und es sind eben beide Tätigkeitsfelder miteinander verzahnt, was das einzig Sinnvolle ist.
Mhm. Gut.
Wollen wir nochmal, würde ich von mir aus fragen, auf diesen Polizeibereich zurückkommen
sehr
oder
gerne.
Heben wir uns das für später auf?
Nein, sehr, den würde ich sehr gerne.
Das wäre vielleicht noch zu ergänzen zu dem, was ich erzählt habe über Geheimdienste und die Kontrollen dort, die dort übrigens auch Spionageabwehr mit umfasst haben, also das heikelste Gebiet überhaupt. Auch dort haben wir Kontrollen durchgeführt und Beanstandungen ausgesprochen und Prüfberichte geschrieben. Was ein bisschen schade ist, das will ich abschließend zu dem Bereich noch von mir aus noch sagen, man ist natürlich den Regularien eines Geheimdienstes auch unterworfen. Das heißt, alles, was man als geheimen Akten feststellt, was man sich per Abschrift auch festhält, was man dann verarbeitet in dem eigenen Prüfbericht, bedeutet, es muss weiterhin geheim bleiben. Das Recht, einen Geheimstempel aufzuheben, hat nur die Stelle, die ihn erstmalig vergeben hat. Das heißt, sie hat ein Herrschaftsrecht über die Informationen. Also was wir uns als Datenschützer eigentlich sehr wünschten, dass Daten bestimmte Obligationen anhängen. Wir haben das mal diskutiert als Ideen. Könne man nicht wie eine Fußnote zu einem Datum hinzufügen, dass es nur für den und jenen Zweck verwendet werden darf? Da wurde uns oft entgegengehalten, das geht gar nicht, das kann man gar nicht realisieren. Das ist im Bereich des Geheimnisschutzes längst realisiert. Jede Stelle, die eine geheime Information erhält, hat rückzufragen bei der Stelle, die erstmalig die Einstufung als geheim vorgenommen hat, ob sie es veröffentlichen darf. Und wenn sie einen Prüfbericht veröffentlichen mit kritischen Bemerkungen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen die andere Seite erlaubt, diesen Prüfbericht öffentlich zu machen, sehr, sehr gering. Das führte dann dazu, dass die Abgeordneten, die unsere Prüfberichte dann verlangten, in der späteren Aufarbeitung der Tätigkeitsberichte, die mussten sich in die Geheimregistratur des Bundestages begeben, um unsere Berichte lesen zu können, oder sie wurden von speziell geschulten Mitarbeitern der Bundestagsverwaltung dann zu Beginn der Sitzung hereingefahren, auf einem Wägelchen ausgeteilt und wieder eingesammelt. Also doch sehr eingeschränkte Möglichkeiten, dann die Ergebnisse der Prüfung zu verarbeiten. Anders die Polizei, das muss ich noch sagen. Die Polizei spielte von Anfang an bei den Kontrollen der Datenschützer mit ziemlich offenen Karten. Die Polizei war einfach das offene Arbeiten eher gewöhnt. Die Datenschutzprobleme, die man dort feststellen konnte, waren aber nicht minder massiv. Denn das deutsche Polizeirecht war, ich sage bewusst war, weil auch hier die Aufweichungen, Verwischungen und Konturen, Verschiebungen längst stattgefunden haben, aber war zu dem Zeitpunkt noch von relativ klaren Konturen in der Theorie gekennzeichnet. Solange keine Straftat passiert war und man nur verhindern musste, dass etwas passiert, also im Bereich der klassischen Gefahrenabwehr, da hatte man sich an den Störer zu halten, also an den, der möglicherweise verantwortlich war für eine eintretende Störung und nur in seltenen, eng definierten Voraussetzungen an irgendwelche Unbeteiligten. Das durfte die Polizei immer schon auch mal ausnahmsweise den Unbeteiligten heranrufen. Wenn ein klassischer Fall aller Jurastudenten, mit dem alle gequält werden, wenn ein Tanklastzug in den Graben fährt, dann darf die Polizei auch den nächst passenden Baggerfahrer verpflichten, das schnell abzugraben, auch wenn er es nicht reingeschüttet hat. Aber von solchen extremen Fällen abgesehen, der Störer ist polizeihaftbar. Und im Bereich der Strafverfolgung ist es eben der Verdächtige. An den muss die Polizei sich halten. Sie muss suchen, wer der Verdächtige ist, aber das ist eine zielgerichtete Informationsverarbeitung. Und im Bereich der Terrorismusabwehr wurde das völlig aufgehoben. Vielleicht notwendigerweise, denn die Struktur einer solchen terroristischen Vereinigung wie die RAF, in der Leute offenbar tätig waren, die Straftaten begangen haben, andere, die sie unterstützt haben, Dritte, die vielleicht nur das gesellschaftliche Meinungsklima versucht haben, günstig zu beeinflussen, da genau zu unterscheiden, wer ist jetzt schon Straftäter, wer von wem geht eine Gefahr aus und wer gehört letztlich im weitesten Sinne nur zu dem Kreis dazu, war vielleicht schwierig für die Polizei. Es hat aber auch niemand der Polizei wirklich auf die Finger geschaut. Die Gesellschaft, wenn ich das mal so etwas salopp sagen darf, lag der Polizei zu Füßen. Denn man hatte Angst vor dieser terroristischen Gefährdung, der Staat hatte Angst davor. Und es war doch nicht mehr als recht und billig, dass der Staat alles tat, um dieser Gefährdung Herr zu werden. Und als wir dann mit den ersten Kontrollen beim Bundeskriminalamt anfingen, haben wir uns eben auch auf dasjenige gestürzt, was das ganz Neue war im Bereich der Terrorismusfahndung, nämlich ein Dateisystem, das PIOS abgekürzt hieß und ausgeschrieben bedeutet es Personen, Institutionen, Objekte, Sachen. Das heißt Personen, Sie sehen schon Personen, niemand unterschied danach, welche Arten von Personen, ob Verdächtige, Straftäter, sondern einfach Personen, Institutionen. Wer hing irgendwie mit den Terroristen zusammen? Objekte, wo waren sie mal, haben sich mal aufgehalten? Welche Adresse war mal interessant? Und Sachen, was hatten sie vielleicht mal in der Hand? Welche Gegenstände haben sie benutzt? Und das PIOS-System fragte also nicht danach, wer ist der Verdächtige, wer ist der Träger sozusagen einer Kriminalakte, sondern welchen Personen sind uns bekannt geworden.
Erläutern Sie noch ein bisschen was zu PIOS.
Heute würde man sagen, das ist ein System, das weit überholt ist, aber es war mal eine kleine Revolution in der Datenverarbeitung der Polizei,
ja,
weil eben die Personen und ihre Verbindung zueinander, um dieses vermeintlich undurchdringliche Geflecht RAF zu verstehen, das war das Entscheidende. Das heißt, es war nicht so, dass man bewerten wollte, war das eine relevante Beziehung? A, Person A mit Person B, sind das beide Terroristen oder ist B ein Unterstützer von, ja, A? Es zählte nur, A hatte Kontakt mit B. Und ich erzähle, als wir dann dieses System zum ersten Mal sahen als Außenstehende, da haben wir, man musste fast schmunzeln, man hätte schmunzeln können, wenn es nicht so ernsthafte Vorgänge gewesen wären. Wenn die Person A Kontakt mit der Person B hatte, so die Philosophie, dann wäre es doch auch interessant, mit wem die Person B Kontakt hatte, nämlich mit der Person C. Die Person C ihrerseits hatte dann auch wieder mit 20 Leuten Kontakt. Der damalige Präsident des Bundeskriminalamts hat dann selber mal später, ich stand mal eine Zeit lang ein bisschen in Korrespondenz mit ihm, hat dann später mal gesagt, die Personen haben sich in unserem System vermehrt wie die Karnickel. Das heißt, wenn sie immer weiter wegkommen von dem eigentlich Verdächtigen und immer nur seine Kontakte und die Kontakte seiner Kontaktleute betrachten und gar nicht mehr die Zeit haben, das zu bewerten, dann landet am Ende, ich sage Ihnen mal ein Beispiel, das habe ich selbst gesehen, der Herausgeber einer namhaften konservativen deutschen Zeitung dort in dem System. Warum? Weil einer der RAF-Häftlinge diese Zeitung jeden Tag las. Es musste aber das System bedient werden, da musste ja ein Name rein. Also nehmen wir den Herausgeber oder den Chefredakteur. Da entsteht ein System, über das man entweder schmunzeln kann, aber es ist doch gefährlich. Denn als Insider von PIOS konnte man natürlich sagen, ja, das ist ja nicht bewertet, was heißt das schon Kontakt? Je weiter man wegkam von PIOS, und es war ein geheimes System, jeder Dorfpolizist musste ja vermuten, wenn diese Person in PIOS gespeichert ist, dann gehört sie im Grunde zum Kern der Terroristen. Jeder Geheimschutzbeauftragte, der einen neu einzustellenden jungen Mitarbeiter zu beurteilen hatte, und bekam vom Bundeskriminalamt den Hinweis, Person ist gespeichert im PIOS-System. Ein Hinweis, den jeder Spezialist aus der Terrorismusfahndung einzuordnen gewusst hätte, aber nicht ein Geheimschutzbeauftragter irgendeiner Landesbehörde, viele räumlich und gedanklich viele hunderte Kilometer weg. Für den musste das einschlagen wie eine Bombe, die Information. Das heißt, das, was wir beschmunzeln als eine harmlose Information, konnte für den Betroffenen, für seine Laufbahn, für sein Leben buchstäblich tödlich sein. Und es hat auch diese Fälle gegeben. Also das war etwas Groteskes mit einem sehr, sehr ernsten Hintergrund für die Betroffenen. Und übrigens auch aus der Sicht der Polizei, wie man dann im Nachhinein, nach vielen Jahren, nachdem wir PIOS geprüft hatten, beanstandet hatten, es öffentliche Schelte gab für uns. Der damalige Generalbundesanwalt Rebmann schrieb Zeitungskolumnen, wir unterstützten Terroristen, das übliche Vorwurf, der dann kommt. Also es ging nicht ohne ordentliches Gewitter ab. Und nachdem das alles überstanden war, ein paar Jahre später, konnte man dann ganz ruhig mit bedächtigen, vernünftigen Polizisten drüber sprechen. Und die sagten, ja, gut, dass ihr gekommen seid und das System so hart kritisiert habt. Denn auch aus der Sicht der Polizei, stellen Sie sich vor,
ja,
es kommt plötzlich eine Meldung herein, in einer beliebigen Wohnung seien verdächtige Terroristen gesichtet worden. Dann muss die Polizei dorthin, da rückt sie ja nicht mit dem Streifenwagen und Uniform an und Blaulicht, sondern da kommen verdeckte Beamte, die schwer bewaffnet sind, weil sie auch mit dem Schwersten rechnen mussten. Und jetzt weiß man, dort ist eine Person, die ist im PIOS gespeichert. Was heißt das aber? Müssen wir jetzt mit schwerster Bewaffnung reingehen oder ist es ein völlig belangloser Formalkontakt? Auch für die Sicherheit von Polizeibeamten selbst, das war jetzt nicht mein primäres Anliegen, aber in der späteren Diskussion sah man, dass es Unsinn ist, unbewertete Personen in Massen zu speichern, sondern dass es auch im Sinne der Sache, die mir jetzt nicht so wichtig war, mir waren die Personen wichtig, aber im Interesse der Sache wichtig ist, Informationen zu bewerten, sich zu bekennen, ist es ein relevanter Kontakt, ja oder nein. Und die PIOS-Systeme sind dann umgearbeitet worden, wesentlich bereinigt worden. Ich glaube, dass ein Drittel der Personen auf einen Schlag gelöscht werden musste. Mich interessiert, es waren damals 60.000 Personen gespeichert, bei einer Terroristenbande von vielleicht 2 Dutzend. Es wurden 20.000 sofort gelöscht und später noch weitere. Das System schrumpfte enorm. Das mag aus der polizeilichen Sicht im Nachhinein, aus einer befriedeten polizeilichen Sicht, ein Rationalisierungsvorgang gewesen. Aus meiner Sicht war es vielleicht 30.000, 40.000 Mal das Recht von Menschen, was hier wiederhergestellt werden konnte. Also heute arbeitet die Polizei allerdings mit Systemen, die ein Stück weit noch raffinierter als PIOS sind, Kontakte nicht formal darstellen, sondern sie wirklich auch bewerten. Aber die Art und Weise des Denkens, wir brauchen nicht nur nach Straftätern zu suchen oder Verdächtigen, sondern wir können jeden speichern. Wir müssen halt vielleicht den Kontakt bewerten. Das hat sich eingenistet und das ist eines der Probleme der heutigen polizeilichen Datenverarbeitung.
In Ihre Zeit fiel dann das Volkszählungsurteil. Hat das die Nachrichtendienste beeindruckt?
Ja, das hat die Nachrichtendienste schwer beeindruckt, aber nur für kurze Zeit. Das Volkszählungsurteil kam im Jahr 83 und hat die Datenschützer zunächst mal freudetrunken gemacht, weil es ja alles bestätigte, vermeintlich alle oder auch wirklich vieles bestätigte, was die Datenschützer immer so als eine vermeintlich irrige Rechtsmeinung vertreten hatten. Das kam nur mit der Autorität des Verfassungsgerichts daher und allen war klar, das würde die Rechtsordnung in Deutschland umkrempeln. Es gab nach dem Volkszählungsurteil nur ganz wenige warnende, mahnende Stimmen, die darauf hingewiesen haben, es käme darauf an, was jetzt daraus gemacht wird. Und es ist prompt das Falsche gemacht worden. Das Volkszählungsurteil ist so verstanden worden, als erlege es dem Staat nur auf, wenn er schon Daten verarbeiten möchte, dieses ausschließlich auf gesetzlicher Grundlage zu tun. Also als käme es gar nicht darauf an, den Datenhunger genuin zu begrenzen, sondern nur halt eben ihn auf gesetzliche Basis zu befriedigen. Und nachdem also die erste Schockstarre bei bestimmten Kreisen sich langsam lockerte und man sich auch, 83, da gab es eine Veränderung der politischen Verhältnisse, man sich auch sicher war, man habe ja die parlamentarischen Mehrheiten, sprang eine gigantische Gesetzgebungsmaschinerie an. Nach dem Motto, Gesetze wollt ihr haben, bitteschön, könnt ihr haben. Und in der Folge kamen eine ganze Reihe von Sicherheitsgesetzen und es wurden bestehende Polizei- und Nachrichtendienstgesetze einfach ergänzt um entsprechende Teile, in denen der Polizei das erlaubt wurde und den Nachrichtendiensten, was sie eigentlich machen wollten. Und jetzt aber vermeintlich völlig legal, das Verfassungsgericht hatte ja gesagt, auf gesetzlicher Grundlage darf man, eigentlich in der Rückschau, ohne dass ich das Urteil kritisieren möchte, das war eines der ganz großen Urteile des Verfassungsgerichts, aber in der Rückschau dessen, was daraus geworden ist, nicht gerade ein Desaster, aber ein sehr zwiespältiger Vorgang, weil es zur Formalisierung des Datenschutzes führte, in der Folge alle schon vorhandenen Tendenzen zur Bürokratisierung extrem beschleunigt hat und eigentlich etwas aus dem Datenschutz hat werden lassen, was am Ende der 80er, in den 90er Jahren nur noch wenige Menschen verstanden haben.
Sie gelten als Macher im Datenschutz und 1998 kam ein Buch raus, Der neue Datenschutz. Was waren jetzt die wesentlichen Bestandteile des neuen Datenschutzes, vermutlich in Reaktion auf die Verwerfung durch das Gutachten, durch das Volkszählungsurteil?
Ja, also diese Idee, im Datenschutz was Neues zu versuchen und das dann zu kulminieren in diesem Buchtitel, und der abgeleitet war aus einer Sommerakademie des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Kiel, die Idee war schon eine Reaktion auf die Vorgänge nach dem Volkszählungsurteil. Denn das vermeintlich Schlimme, was dieses Urteil dem Staat auferlegte, wurde eben mit Leichtigkeit geschultert in der Gestalt dieser vielen Gesetze, die kamen. Und der Datenschutz selbst, die Idee eines sicheren, berechenbaren Schutzes der Privatsphäre, ging mehr und mehr kaputt. Und die Überlegung war, sich zu lösen aus diesen Denkkategorien, die da lauteten, solange kein Gesetz da ist, werden wir das kritisieren, und wenn es da ist, werden wir ganz klein. Das war eine Überlegung, die eigentlich, wenn man Spaß an seiner Arbeit haben wollte, wenn man Interesse daran hatte, dass so eine wichtige Sache wie der Datenschutz auch Erfolg hat, da konnte man auf Dauer nicht mit zufrieden sein. Und in diesen ersten Anfängen, der neue Datenschutz, kulminierten und konzentrierten sich ein bisschen die Ideen, wie wäre es denn, wenn der Datenschutz nicht nur immer nur stupide und fast gleichförmig eine gesetzliche Grundlage einfordern würde, sondern wie wäre es denn, wenn er sich der Technik selbst mehr zuwenden würde, also nicht nur fragen würde, darf der Staat ein Datum X über eine Person Y verarbeiten? Alter Datenschutz sagte, ja, wenn ein Gesetz da ist, Klammer zu. Neuer Datenschutz fragte, wie macht er das dann eigentlich, wenn er es schon darf? Was geschieht denn mit den Daten dann? Wer garantiert eigentlich dafür, dass wenigstens nur das gemacht ist, was das Gesetz erlaubt? Und solche Fragestellungen und viele mehr natürlich führten dann zu einem Bild, das man zusammenbinden konnte und sagen konnte, das könnte der neue Datenschutz sein.
Nennen Sie mal ein paar Bestandteile.
Den einen habe ich schon genannt, sich für den Verarbeitungsprozess selbst zu interessieren. Und fast eng verwoben mit diesem oder vielleicht aus dem auch hervorgehend, der nächste, wenn der Verarbeitungsprozess so wichtig ist und jeder, der ein bisschen diesen Weg auch nur einen halben Schritt mitgeht, muss eigentlich sofort erkennen, dann kommt es ja entscheidend darauf an, wie die Daten verarbeitet werden und wie das bedeutet, mit welcher Technik. Das heißt, man musste sich mit der Frage beschäftigen, wie ist eigentlich die Technik, wer bestimmt eigentlich die innere Struktur der Datenverarbeitungstechnik, was sind es für Leute, welche Gremien, wo liegt deren demokratische Legitimation? Und siehe da, wenn man sich damit beschäftigte, konnte man sehen, ein gewisses friedliches Nebeneinander von Datenschutzgesetzen auf der einen Seite und Technikentwicklung auf der anderen Seite. Friedlich war in Anführungszeichen zu sehen, weil die Technikentwicklung im Grunde überhaupt keine Notiz vom Datenschutzrecht nahm und munter vor sich hin explodierte, kann man sagen. Dann hat sich aus diesem Ansatz, sich mal mit dem Verarbeitungsprozess beschäftigen zu wollen, fast zwangsläufig ergeben, man musste die Verarbeitungstechnik versuchen zu beeinflussen. Das wurde sofort klar, dass wenn es nicht gelang, in den Datenverarbeitungssystemen zum Beispiel so ein hehres Prinzip, wichtiges Prinzip, wie die Zweckbindung auch technisch abzubilden, so dass man einem Bürger sagen konnte, du musst es zwar erdulden, dass das Gesetz dem Staat erlaubt, dieses Datum über dich zu verarbeiten, aber du kannst ganz sicher sein, es geschieht nur zu diesem eng begrenzten, nachvollziehbaren Zweck. Wenn man das nicht sagen konnte, dann konnte man eigentlich den Datenschutz vergessen. In dieser Tragweite hat sich das dann auch deutlich gemacht. Also, sich mit dem Verarbeitungsprozess beschäftigen und noch weiter nach vorne gehen, die Technik, die dort eingesetzt wurde, erstmal zu kennen, sie zu beeinflussen und im Idealfall wirklich mitzugestalten.
Und das heißt, Sie haben das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz dann ja auch geöffnet für Projekte. Sie haben Forschung reingeholt, Datenschutzforschung, was aus einer Verwaltungsperspektive ein mutiger Schritt war. Und Sie haben, was die Gestaltung von Verfahren und Produkten angeht, ja auch das Auditieren und das Gütesiegeln im Hinblick auf Datenschutzaspekte dann ja auch umgesetzt. Woran hatten Sie sich orientiert? An einem Ökosiegel oder wie ging das los? Wie entstand die Idee? Was haben Sie gemacht, um das wirklich umzusetzen?
Vielleicht hat man in solchen Momenten, wenn man das mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, ist immer Teamarbeit, das ist nie einer, sondern die Leute, mit denen ich dann zusammenarbeiten konnte, vielleicht hat man auch sowas im Hinterkopf, Ökosiegel wäre doch nicht schlecht. Ich meine, hier ist es aber anders gelaufen. Vielleicht fühlt man sich ermutigt, weil es sowas schon gibt, wirklich auch in diese Kategorie zu denken, aber eigentlich ist der Prozess anders gelaufen. Es ist einfach ein logischer Ablauf der Gedanken. Wir hatten ja schon zwei Bausteine eben erwähnt, Und wenn ich dann sage, man muss eigentlich versuchen, die Technik mitzugestalten, dann musste man ja überlegen, was soll denn ein Macher von Informationsverarbeitungstechnik dazu bewegen, überhaupt einen Datenschützer reinschauen zu lassen, geschweige denn seine Vorstellungen zu realisieren. Und dann konnte man sich vorstellen, man macht ein scharfes Gesetz, was ihn dazu verpflichtet. Da sah ich weit und breit keinen Gesetzgeber, der dazu vielleicht bereit gewesen wäre. Denn die Gesetzgeber haben schon eigentlich von Anfang an, ich komme zu dem Punkt, muss ich gleich nochmal vertiefen zurückkommen, aber den Satz zu Ende, eigentlich von Anfang an einen großen Bogen um den Technikbereich gemacht und haben ihn nicht angerührt. Wenn ich das sage und jetzt teilweise wieder zurücknehme, ist das kein wirklicher Widerspruch. Das Bundesdatenschutzgesetz, das hat natürlich schon von Anfang an gewisse Vorschriften gehabt, die eindeutig auf Technikgestaltung abzielten, aber es war nicht wirklich zu Ende gedacht. Es war aus einer technikfeindlichen Perspektive heraus formuliert, aus einer zumindest technikkritischen, als sei das ein Untier, das man bändigen müsse. Als sei das vielleicht diese Datenverarbeitungstechnik etwas Vorübergehendes, was man in 10 Jahren schon so nicht mehr kennen würde. Also es war wirklich diese Idee, man müsse vorsichtig sein und dieser Technik Fesseln anlegen. Das war ein Ansatz, wenn man sie wirklich angelegt hätte, konsequent, vielleicht hätte der Erfolg gehabt, ich glaube es nicht, weil Technik und die Entwicklung von Technik folgt wieder ganz anderen Gesetzen als denen, die wir kennen aus dem Bundesgesetzblatt. Und von daher denke ich, war die Frage, wie kommt man in diese Gestaltungsprozesse rein? Der logisch nächste Schritt, dass schon andere an Gütesiegel gedacht hatten, war, vielleicht schwankt es im Hintergrund mit, aber die Idee ist doch ganz einfach. Wenn ich es nicht erzwingen kann, muss ich einen Anreiz schaffen. Und die Datenschützer sind, ich weiß nicht, ob wir diesen Punkt noch mal später näher beleuchten können, sind nicht diejenigen, die etwa in der Lage wären, Vorschriften zu machen und Dinge zu erzwingen, sondern wir mussten tunlichst auch zu überlegen, wie kann man einen Anreiz schaffen, dass jemand es freiwillig macht. Und dann landet man natürlich bei solchen Dingen.
Das heißt, die Datenschützer sehen alles vom Nachrichtendienst, von den Nachrichtendiensten wirklich tief hinein bis in die Konstruktion von Gerätschaften, von Systemen, von Infrastruktur. Gleichzeitig müssen sie noch intelligent hantieren. Sie können es nicht einfach erzwingen. Sie müssen sich überlegen, wie sie Anreize schaffen. Das ist ja eigentlich eine unglaublich, wirklich intelligenzbeanspruchende Beobachterperspektive, die wir gesellschaftlich sonst gar nicht mehr haben. Gibt es eine umfangreichere Beobachterperspektive? Selbst Sozialwissenschaften gucken auch gar nicht in diese Auflösung, so genau können die gar nicht hineingucken. Das heißt, entwickelt sich im Datenschutz eine ganz besondere Beobachterintelligenz, kann man das so sagen?
Aber mit Einschränkungen. Der Datenschutz bietet die Chance, diese Beobachterintelligenz zu entwickeln und zu pflegen. Er hat einzigartige Möglichkeiten. Ja. Man muss sie aber auch erst nutzen. Es gibt kaum jemand, der sozial so abgesichert, befreit arbeiten kann und könnte. Ja. Aber es ist einfach so, ich muss nochmal an etwas anknüpfen, was Sie im vorherigen Satz gesagt haben. Die Datenschützer können so intensiv zum Beispiel Geheimdiensten zusehen bei der Arbeit, sie können die Technik beobachten. Sie tun es aber nicht immer. Die Art von Kontrollen, von denen ich erzählt habe, sind nach meiner Beobachtung eher die Ausnahme gewesen. So intensiv haben nachher die Datenschützer nur noch selten der Polizei in die Karten geschaut. Das bedauere ich ein bisschen. Das ist aber nichts, was man jetzt einseitig den Datenschützern nur anlasten könnte. Die Gesellschaft hat einfach und die Politik hat einfach die Datenschützer katastrophal schlecht ausgestattet in allen Ländern und im Bundesbereich. Wenn sie wochenlang in einem Geheimdienst verschwinden wollen, um dort zu kontrollieren, zu dritt, und ihre ganze Abteilung besteht nur aus 3 Leuten, bedeutet es, in diesen Wochen liegt der ganze übrige Bereich lahm und die Nachbearbeitung dauert ja dann auch nochmal Monate. Also die Datenschützer sind zum Teil objektiv, gar nicht von der Ausstattung her in der Lage, intensiv zu prüfen oder sich mit Technik zu beschäftigen. Aber B, es bleibt auch ein subjektiver Vorwurf, sie haben die Möglichkeiten, die sie hatten, nicht immer konsequent genutzt, vorsichtig ausgedrückt. Also, es läge ein weites Feld da, ein weites Feld, in dem die Datenschützer auf diesen verschiedenen Klaviaturen spielen könnten. Sie müssen es aber auch tun und sie müssen auch mutig und konsequent von der Politik die Instrumente einfordern, die Kapazitäten, die man dafür braucht. Verglichen mit anderen Staatsaufgaben, muss ich nochmal sagen, ist der Datenschutz katastrophal schlecht ausgestattet.
Was, ich hoffe, das ist jetzt kein Rückschritt der Frage, dass wir, vielleicht sind wir schon über den Zenit drüber thematisch, aber was ist das Wesentliche, was ist der Kern des Datenschutzes? Vielleicht kommen wir nochmal in eine Abstraktion. Von Herrn Potlech weiß ich und von Herrn Steinmüller und von Herrn Lutherbeck, die haben damals das erste Datenschutzgutachten 1972 gemacht, völlig befreit von den Eindrücken bezüglich Privacy, Warren Brandeis 1892 oder 1896, irgendwas in dem Dreh war das, oder was dann auch Kammler gemacht hat. Die haben was ganz Eigenes gemacht. Sie haben gesehen, dass mit der neuen Informationstechnik eine neue Schicht in die Verwaltung hineinkommt, in die Informationsverarbeitung der Verwaltung, die man jetzt irgendwie formen muss. Das war das, so, das Konzentrat, glaube ich, Ihrer Perspektive. Sehen Sie, oder was sehen Sie als den wesentlichen Kern des Datenschutzes jetzt aus einer Perspektive 30 Jahre später?
Diese frühen Bemühungen einer theoretischen Fundierung des Datenschutzes, die man häufig, was die Juristen angeht, unter dem Begriff der Verwaltungsinformatik sich betrachtet hat,
genau.
Da ist der Begriff auch ein Stück weit verräterisch oder aussagekräftig. Es waren doch Betrachtungsweisen, die nicht primär datenschutzrechtlich motiviert waren oder fundiert waren, sondern auch stark verwaltungswissenschaftlich. Diese Leute haben was sehr,
ich weiß, was Sie sagen wollen.
Verdienstvoll ist.
Verdienstvoll, ja.
Also was sehr verdienstvoll ist, dass man auch betrachtet hat, wie verändert sich unser gesamtes Verwaltungssystem und wie kann man die beiden, die sich traditionelle Welt der Verwaltung und Informationsverarbeitung irgendwo zusammenbringen. Ja. Das spielt alles in den Datenschutz auch rein, ist aber nicht der Kern dessen, worum es geht. Ich muss sagen, im Rückblick, ich habe ja das Volkszählungsurteil gerade schon ein bisschen kritisch in seinen Folgen mal betrachtet, im Rückblick kenne ich nichts Besseres inhaltlich, von der Formulierung her ist es eine ganz andere Frage, als das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist inhaltlich das Beste, aus meiner Sicht, was wir auch nach wie vor haben. Ich wünschte mir, man könnte Sprache frei durchkneten und könnte das anders bezeichnen. Ich weiß auch nicht, wie man es dann sollte. Aber diese Elemente, dass der Mensch im Grunde selber bestimmen soll, können soll, was mit den Informationen über ihn passieren darf und passiert, das ist, da steckt alles drin. Und vielleicht muss man sich bemühen, dann doch noch mal Leute, die mehr Talent dazu haben, das sprachlich zu überdenken. Aber die Inhalte stecken dort nach wie vor adäquat drin. Mhm. Selbstbestimmung. Sie kommen damit auch in den Technikbereich hinein, weil sie sofort sagen können, Selbstbestimmung setzt voraus Beherrschung des technischen Prozesses. Damit Kenntnis um seine Beeinflussung. Nur dann kann ich selber bestimmen, welche Wege eine bestimmte Information nehmen darf.
1989 wechselten Sie nach Schleswig-Holstein. 1992 wurden Sie Landesbeauftragter für den Datenschutz. Das war 1989 schon abzusehen?
Vielleicht was abzusehen, aber es gab keinen Automatismus. Also niemand hat mich gefragt, ob ich nach Schleswig-Holstein kommen wolle, um dort Landesbeauftragter zu werden, sondern ich sollte Vertreter des damaligen Beauftragten von Herrn Becker werden. Natürlich wurde gelegentlich hinzugefügt und der ginge ja demnächst auch mal in Pension. Das war aber schon alles, was ich sozusagen an Aussichtnahme hatte. Ich kannte die politische Szenerie in Schleswig-Holstein nicht. Es gab ja damals eine SPD-Mehrheit in Schleswig-Holstein, aber die SPD hatte mich nicht gefragt und nicht geholt, also von daher konnte ich nichts ableiten. Ich habe ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt das nicht als festes Kalkül gehabt, sondern ich habe das gerne gehört, wenn Leute gesagt haben, ja, da kann ja noch mal was draus werden. Aber mich hat zunächst mal schon das andere sehr gereizt.
Was lockte Sie denn in Schleswig-Holstein?
Mich lockte, dass ich das Gefühl hatte, in Schleswig-Holstein ist durch verschiedene Faktoren, die man vielleicht jetzt nicht alle aufzählen kann, aber ein Stichwort datenzentrale Verwaltungsautomatisierung, ist eine Art des unbefangenen Umgangs mit Informationsverarbeitungstechnik schon über Jahre hinweg verwurzelt gewesen im öffentlichen Bewusstsein und im Bewusstsein der Verwaltung. Das hat mich neugierig gemacht. Die haben Dinge schon automatisiert, die anderswo noch ein bisschen Teufelszeug waren. Das hat mir einen vorsichtig wohligen Schauer über den Rücken gejagt. Ich war gespannt drauf, was für Leute dort am Werke sind, dass sie da kein Problem drin sehen, wie die das Problem vielleicht bewältigt haben. Dann darf man nicht vergessen, Schleswig-Holstein war durch die Barschel-Affäre ein Land, das stark erschüttert war. Man hatte das Gefühl, alle Beteiligten, aller Parteien zu dem Zeitpunkt, haben sich einmal kurz nach innen gewandt und geschaut, wollen wir eigentlich so weitermachen. Das Gefühl hatte man als Außenstehender. Und als ich dort ankam, habe ich auch gespürt, die Erschütterung, die Schockwellen waren immer noch da. Fand ich hochinteressant. Dort konnte man gestalten. Dort war etwas in Bewegung geraten. Ich hatte auch den Eindruck, dass der Datenschutz in Schleswig-Holstein durchaus entwicklungsfähig war. Das hat mich
die Dienststelle sagte Ihnen was? Oder?
Die Dienststelle sagte mir ein bisschen was und ich hatte das Gefühl, man kann vielleicht dort was draus machen und Dinge, die man noch formen kann, sind vielleicht gerade für einen jungen Menschen immer spannender als etwas, was schon fertig ist.
Als Sie 1989 anfingen, in welcher Abteilung haben Sie angefangen? Was gab es neue Fragestellungen?
Nun, ich hatte ja von Anfang an die Funktion des Vertreters, das heißt eine etwas über abteilungsübergreifende Funktion, aber das Spezialgebiet blieb mir an den Beinen hängen, Polizei. Ich habe dort eigentlich das linear bei der Polizei fortgesetzt, was ich in Bonn begonnen hatte, eben jetzt bezogen auf die Landespolizei, auf den Landesverfassungsschutz. Das war aber nicht das wirklich Spannende, das hatte ich ja vorher auch schon gemacht. Das wirklich Spannende war, auszuloten, ob man denn jetzt in der anderen Funktion als Vertreter und später dann, als ich gewählt war als Landesbeauftragter, ob man denn wirklich diesen anderen Datenschutz, von dem ich immer geträumt habe, realisieren könnte. Und das hat sich eben, es war insofern beruflich der Glücksfall meines Lebens, dorthin zu gehen, weil ich die Chancen bekam, jedenfalls einen großen Teil dieser Ideen zu realisieren und den Datenschutz so umzubauen, wie er vielleicht dann eben doch in der Lage ist, auch in Zukunft die Aufgabe effizienter wahrzunehmen.
Sie suchten Kontakt zu allen Parteien. Sie sind auch einstimmig gewählt worden, das ist richtig.
Ja. Mhm. Ich habe mit allen Parteien gesprochen, das gehört sich auch für einen Datenschutzbeauftragten. Also Parteipolitik wäre das Schlimmste, was ein Datenschutzbeauftragter machen würde. Man muss überparteilich sein, aber nicht konturenlos. Also ein Datenschutzbeauftragter, der sich nur anpasst und versucht, oberflächlich alle Leute Zustimmung zu bekommen, der wäre fehl am Platz. Die Konturen müssen klar sein, jeder muss wissen, was er von dem Datenschutzbeauftragten zu erwarten hat. Aufgrund der Situation, wie sie halt in Schleswig-Holstein war, wir erwähnten das ja schon, Barschel-Affäre, gründliches Neuüberdenken vieler Bereiche dort in allen politischen Parteien, hatte ich einfach die Chance, auch das Vertrauen aller Parteien wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad jedenfalls zu erwerben.
Das heißt, Sie konnten dann, als Sie dann Landesbeauftragter für den Datenschutz wurden, konnten Sie auch das Personal in etwa so sich jetzt aussuchen, wie Sie das auch sich wünschten. Das heißt, Sie konnten zum Beispiel mehr Techniker reinholen.
Ja, diese Fragen, die vermeintlich so ganz trocken sind, Haushalt, Personal, sind, auch wenn man jetzt viel lieber sich über den Begriff des Datenschutzes ein philosophisches, staatsrechtliches Fundament unterhalten möchte, das sind natürlich die spannenderen Fragen, aber diese anderen Fragen sind nicht minder wichtig. Wenn man wirklich auch in der Praxis etwas erreichen und verändern möchte, und die sind im Datenschutz in all den vorherigen Jahren viel zu wenig beachtet worden. Die Datenschützer haben sich eingekuschelt meistens als Abteilungen der jeweiligen Innenministerien, waren froh, dass jemand diese vermeintlich langweilige Aufgabe des Haushalts ihnen abnahm, das schwierige Personalgeschäft, wo ja das Beamtenrecht so schwierig ist, das alles wollte man gar nicht selbst machen. Es sind aber die entscheidenden Schlüssel, weil Inhalte und praktische Arbeit gehen immer nur über Personen und Menschen und die richtigen Menschen zu finden. Das ist die entscheidende Aufgabe und das kann man nicht Bürokraten überlassen, das kann man nicht der üblichen Personalauswahl, wie sie für alle möglichen Staatsaufgaben vorgenommen wird, überlassen. Und die ersten Jahre in Schleswig-Holstein, als ich dann gewählt war, waren wirklich mit diesen vermeintlich langweiligen Dingen belegt. Ich musste versuchen, diese Personalentscheidungen wirklich selbst treffen zu dürfen. Damals war die Dienststelle noch beim Landtag angesiedelt. eine moderate Anbindung eigentlich, aber doch immer wieder versehen mit diesen Einflüssen, wen man doch bitte nehmen sollte und wen man lieber nicht nehmen sollte, wenn es um Personalauswahl ging. Auch der Haushalt ist nichts Bürokratisches, sondern ist eigentlich ein urdemokratischer, elementarer Vorgang, ja, für, ja, weil dort das Parlament, also die Volksvertretung, entscheidet, was mit dem Geld passiert, was die Bürger dann zahlen als Steuern. Und dort werden politische Gewichte gesetzt. Und wer, wenn nicht die Datenschutzbeauftragten selbst, sollte denn dafür kämpfen, dass das Volk und die Parlamente mehr Geld für den Datenschutz ausgeben? Also das muss man selber machen und muss sehen, dass man die Gelder bekommt. Man ist dann in Konkurrenz mit anderen, auch wichtigen Staatsaufgaben, muss halt sehen, dass man seinen Platz findet. Das waren die ersten Jahre und die sind deshalb so wichtig, weil Sie haben mal in einem früheren Stadium des Gesprächs gesagt, die Datenschützer hätten doch eigentlich einen Einblick in viele Dinge, könnten an vielen Schrauben drehen und mitwirken, seien doch sozusagen ein einzigartiger Transmissionsriemen. Ja. Wenn man den Anspruch hat, und ich muss sagen, mich hat es auch fasziniert, sowas zu versuchen, wenn man den Anspruch hat, muss man entsprechend das Personal und die Vorbildung haben, die man mit einer normalen Verwaltungsbehörde nicht hat. Mhm. Eine normale Verwaltungsbehörde wird unter anderen Aspekten zusammengestellt. In einer Datenschutzbehörde finde ich, soweit ich überhaupt als Behörde bezeichnen möchte, in einer Datenschutzdienststelle, sage ich mal neutraler, finde ich, muss das Personal unter anderen Aspekten ausgewählt sein. Es muss so sachkundig wie nur irgend möglich sein. Ein Datenschutzbeauftragter sollte immer versuchen, ich will nicht ins Allgemeine abgleiten, aber es ist schon so, möglichst gute Leute zu bekommen, die Besten zu bekommen. Das ist auch eine wichtige Aufgabe. Wer überzeugt ist davon, dass der Datenschutz wichtig ist, der muss auch versuchen, ganz gute Leute zu bekommen. Wem das sowieso egal ist oder wer das sowieso als nicht so eine Aufgabe unter vielen ansieht, der mag sich mit Durchschnitt begnügen. Aber wer es als wichtig ansieht, der muss die möglichst besten Mittel dafür bekommen. Und diese Personalauswahl und auch die Neugier, neue inhaltliche Disziplinen kennenzulernen. Also Leute, die was ganz anderes gemacht haben, die macht viel aus. Man lernt dann doch, dass auch Leute, die anders daherkommen als ein normaler Verwaltungsbeamter mit einer geordneten, gesitterten Laufbahn, dass die sehr spannend sein können. Aber der Schlüssel ist natürlich in erster Linie das technische Personal. Das ist schwierig, weil dort ist die Konkurrenz sehr groß. Ein guter Techniker hat viele Möglichkeiten, gutes Geld auch mit guter Arbeit zu verdienen. Und da jemand dazu zu bewegen, zu diesen Langweilern, den Datenschützern zu gehen, das war das Image damals, ist nicht ganz einfach. Da gehört auch Glück dazu und Zufälle spielen eine Rolle. Und das muss geleistet werden, musste auch in Schleswig-Holstein geleistet werden. Und diese nächste Stufe, das Gesetz gründlich umzuformulieren, die Organisation auch nach außen hin ganz anders auftreten zu lassen und diese Doppelaufgabe Prävention, Mitarbeit bis hin in die technischen Systeme und in den Projekten, mit bis hin zum Design von Projekten von EDV, das anzupacken, das setzt das Erledigen all dieser Vorarbeiten voraus.
Jetzt könnte ich einmal eine Anekdote Ihnen erzählen. Ich war beim Innenministerium, es ging um einen Geo-Server. Und beim Geo-Server ist das aus Datenschutzsicht Relevante, dass man verschiedene Perspektiven übereinander legen kann. Man nennt das dann Verschneiden. Und dann sagte ich dem Menschen, der damit befasst war, können Sie nicht die Inhalte dieser Bilder, die Sie verschneiden, die könnten Sie doch vielleicht benennen in Metadaten. Und man könnte doch dann sagen, wenn so und so viele Metadaten zusammenkommen, dann haben wir Personenbezug, weil darum ging es. Wann geht der Personenbezug wirklich los? Und dann hatte ich ihm empfohlen, der Standard, mit dem man das beschreibt, ist OGC. Amerikanischer Standard, der mittlerweile in allen Katasterämtern, glaube ich, auch eine Rolle spielt, dann gehen Sie doch auf die OGC-Leute zu und ändern Sie was am Standard, um in den Metadaten was reinzuschreiben. Das hatte ich so gesagt. Das war ULD-Style. Dieser Mensch rang nach Luft.
Ja, Sie haben jetzt damit bewusst oder unbewusst noch ein ganz großes Themenfeld angestochen, nämlich was unterscheidet vielleicht ein bisschen die Arbeit im ULD oder solchen Dienststellen, die so denken, von der traditionellen Verwaltungsarbeit? Ja. Da kommt man könnte man viele Fälle berühren. Was passiert im Übrigen in der Verwaltung im Bereich der Modernisierung und was ist davon im ULD auch realisiert worden? Ich will nur zwei Aspekte vielleicht ansprechen. Der eine Aspekt ist, sich in Normierungsgremien zu begeben. Ist eigentlich für einen traditionellen Verwaltungswissenschaftler und Verwaltungsrechtler und Verwaltungsmitarbeiter ein Unding. Da hat er eigentlich nichts zu suchen, denn er macht Gesetze und Verordnungen, die basta gefälligst einzuhalten sind. Dass das Leben der Menschen weltweit noch von was anderem bestimmt wird, als von Gesetzen, die im Gesetzblatt stehen, von Normen ganz anderer Art. Ich fange mal von so wichtigen Normen an, dass man bei bestimmten Anlässen halt eben ohne Fliege nicht hingehen kann. Das ist eine Norm, die nirgendwo drin steht, aber doch bestimmte Menschen akribisch einhalten. Bis hin eben, dass Technikentwicklung und die Gleichheit von technischen Produkten weltweit, obwohl sie an ganz unterschiedlichen Plätzen hergestellt werden, das sind ganz wichtige Normierungen unseres Lebens, die mit Gesetzblättern nicht viel zu tun haben. Wenn man sich dem Bereich nicht erschließt, dann blendet man einfach ein Feld der Beeinflussung, der Gestaltung schlicht und einfach aus. Das müssen vielleicht einige noch lernen in der Verwaltung. Und das Zweite ist, diese Jahre beim ULD waren ja auch gekennzeichnet durch ringsrum, durch Bewegungen der Verwaltungsmodernisierung, der Verwaltungseffizienz. Ich bin sehr angetan von Ideen der Verwaltungseffizienz. Glaube wirklich, dass die Verwaltung auch heute noch erheblichen Bedarf hat, effizienter zu werden, aber doch nicht in der Art und Weise, dass sie sich geriert wie eine private Firma. Also das, da muss man nichts abkupfern und einfach platt Privatfirmen plötzlich nachahmen, sondern Effizienz kann man auch anderweitig herstellen, ohne das Einzigartige, dass man nicht ein Produkt herstellen muss und was verkaufen muss, sondern Inhalte durchsetzen muss, ohne das zu verwischen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Dort, wo dann der Eifer der Modernisierung durchschlägt, läuft es mir zu sehr manchmal auch auf dem Nachäffen der Privatwirtschaft hinaus. Das kann es nun auch nicht sein. Wir sehen ja auch in der Privatwirtschaft, wie viel Ineffizienz dort herrscht. Übrigens auch, wie viel interne Bürokratie, wie viel Ineffizienz. Dort äußert sich das dann am Ende in stürzenden Börsenkursen und zusammenkrachenden Firmen, wenn die falschen Produkte hergestellt werden. Also Ineffizienz gibt es auf vielen Ebenen und man kann sich muss nicht irgendjemand nachmachen, sondern kann vielleicht versuchen, einen eigenen Stil zu finden.
Was mich irritiert, ist die merkwürdige Unsensibilität oder Nichtsensibilität bei den Gewerkschaften und Datenschutz. Können Sie sowas zu diesem Verhältnis sagen?
Ich kenne die Motive der Gewerkschaften nicht genau. Die Gewerkschafter, mit denen ich in meiner aktiven Zeit gelegentlich sprechen konnte, haben auf mich den Eindruck gemacht, als seien sie ein bisschen enttäuscht vom Datenschutz und von den Datenschützern. Die Arbeitnehmer hatten eben vielleicht nicht die Unterstützung in der Wahrung ihrer Rechte, die man als Gewerkschafter von Datenschützern erwarten würde. Auch dort beim Arbeitnehmerdatenschutz herrschte ja lange Zeit die Sichtweise vor, ja, wir brauchen eben ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. So als müsse man, bis das Gesetz im Gesetzblatt steht, gar nichts tun. Das ist nicht mehr bequem, weil dann jemand anders handeln muss. Und wer die politische Szenerie in Bonn schon und natürlich jetzt in Berlin genau beobachtet, weiß, dass von Legislaturperiode zu Legislaturperiode ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz versprochen wird, aber einfach nicht angepackt wird. Also eigentlich ist es ein organisierter Stillstand, der dort herrscht. Und in Wirklichkeit passiert natürlich sehr viel. Wir sehen es ja jetzt an den Skandalen, die in diesem Jahr aufgedeckt worden sind, die sicher nur die Spitze des Eisbergs sind. Ich denke, dass die Datenschützer auch ohne Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. Und hier kehren wir vielleicht, wenn Sie wollen, noch mal ganz zurück zum Anfang des Gesprächs. Wie gut oder wie schlecht war das erste Bundesdatenschutzgesetz? Natürlich, wenn man jetzt zurückschaut und sieht so diese Generalklauseln und sagt sich, Mensch, das ist doch alles ganz ungenau, das ist doch viel zu schwammig, was da steht. Und wir haben ja dann immer präzisere Gesetze eingefordert, mit guten Gründen. Aber eines muss man auch sagen, auch mit generalklauselartigen Schutzgesetzen, ich sage mal dazu, also bei meiner persönlichen Erfahrung, gerade mit generalklauselartigen Schutzgesetzen kann man auch viel Gutes tun. Eine Generalklausel ist immer auslegbar in alle Richtungen. Wenn ich sie konsequent aus der Perspektive des Datenschutzes auslege, kann ich eine Menge damit machen. Ich möchte schon den Datenschützern, und darauf nehme ich vielleicht uns beim ULD auch nicht aus, den Vorwurf machen, dass wir den Arbeitnehmerdatenschutz, statt immer nur ein Gesetz irgendwo einzufordern, was eh keiner wirklich machen wollte, keiner in der politischen Szenerie auf Bundesebene, wir hätten schon viel mehr für den Arbeitnehmerdatenschutz auch tun können, ohne ein explizites Arbeitnehmerdatenschutzgesetz, nur aufgrund der Grundlagen und der Generalklauseln des Bundesdatenschutzgesetzes. Hier liegen Versäumnisse vor aller Datenschützer. Und deshalb verstehe ich dann Gewerkschafter, die am Ende sagen, von denen ist nicht viel zu erwarten. Wir haben da auch nicht sehr gute Arbeit abgeliefert.
Datenschutz ist auch nicht unbedingt oder nur oder eindeutig ein linkes Projekt. Denn es ist sehr kompatibel zum bürgerlichen Vorbehalt gegenüber dem Staat. So wie auch Feminismus oder wie auch Frieden oder wie Atomenergie, das sind auch immer auch, sagen wir mal politisch betrachtet, auch konservative Projekte.
Ja, Datenschutz als solcher ist durchaus ein Gesetz, ist durchaus eine Materie, die kompatibel eigentlich mit allen Parteien ist. Ja. Der Schutz des Menschen, der Schutz seiner Grundrechte, ja. Darauf verständigen sich alle Parteien. Die Nuancen beginnen dort, wo es gerade um die innere Sicherheit geht. Dort sind konservative Parteien eher bereit, sehr schnell in der Gewichtung den Bereich der Sicherheitsbehörden überzubewerten. Also wirklich den Geheimdiensten oder der Polizei was zu verbieten aus Datenschutzgründen, das fällt vielen konservativen Politikern sehr schwer. Bei der Linken, soweit sie in Parlamenten vertreten ist, da ist vielleicht in dem Bereich, wäre vielleicht theoretisch etwas mehr Entgegenkommen zu erwarten, aber in der Praxis knickt man auch dort sehr schnell ein vor den Sicherheitsbehörden. Wir müssen einfach sehen, die öffentliche Meinung ist, beginnend mit der RAF, über die organisierte Kriminalität, die ein Brückenglied war in der Zeit, als der islamistische Terrorismus noch nicht da war. Da war alles organisierte Kriminalität. Das sind Themen, gegen die man als Datenschützer fast nicht ankommt. Und letztlich alle Parteien wollen sich dort die vermeintliche Sympathie der Bürger, ich weiß gar nicht, ob die so existiert, nicht verscherzen, indem sie bei diesen Themen etwa zu weich auftreten. Und das hat alles der Datenschutz zu spüren bekommen.
Wie kriegt man den Kunstgriff hin, einerseits konstruktiv zu sein, auch verbindlich zu sein, auch verständnisbereit zu sein und gleichzeitig es an Bestimmtheit nicht zu vermissen zu lassen? Wo ist die Grenzlinie? Die haben wir ja nun in Schleswig-Holstein, haben wir uns darin geübt, anders als andere Dienststellen, die es sich in gewissem Sinne einfacher gemacht haben oftmals.
Ich für meine Person kann nur eine Antwort versuchen, die sehr, sehr tief greift, vielleicht auch in der Hausnummer etwas zu groß ist, aber es ist letztlich mein humanistisches Menschenbild, weil ich davon ausgehe, dass jeder Mensch an der Stelle, an der er nun arbeitet, es ist vielleicht kein Zufall, dass jemand bei der Polizei oder beim Datenschutz ist, das will ich nicht verwischen, aber dort, wo er ist, kein schlechterer Mensch ist als ich selbst. Also ich suche nicht das Böse im anderen, sondern seinen Fehler, seinen vermeintlichen oder wirklichen Fehler. Also ich respektiere Personen in der Rolle, die sie spielen, in die sie das Leben gestellt hat. Aber das, was sie falsch machen aus meiner Sicht, das muss ganz klar gesagt werden. Also sie müssen nicht als Person missachtet werden.
Gerade wenn man als Datenschützer als oftmals ja in der Rolle des Paria auftritt, dann von mächtigen Polizeioffizieren auf einmal eine Anerkennung bekommt, auch ein offenes Wort bekommt, dann nicht einzuknicken, sondern dann seinen Job nicht zu vergessen und zu verlieren, ist nicht ganz einfach.
Ja, aber der Schlüssel dafür, dass ich persönlich jedenfalls mich immer bemüht habe, nie als Paria gegenüber der Polizei aufzutreten, liegt in diesen ersten Kontrollen. Wir haben eben der Polizei unter die Röcke geschaut und gesehen, was da war. Und wer das einmal gemacht hat, wenn sie der Polizei nur abstrakt gegenübertreten als Datenschützer und kritisieren irgendwie rum, ohne Bescheid zu wissen, dann haben sie schon verloren. Sie müssen sofort Ross und Reiter nennen können. Sie müssen die Beispiele parat haben, was sie selbst mit eigenen Augen gesehen haben. Das wirkt und das überzeugt.
Sie leben jetzt als, in Ihren eigenen Worten, als Bauer in Ligurien. Das, was Sie eigentlich auch schon immer wollten. Ihre Frau hat auch erzählt, dass Sie schon seit Anfang der 70er Jahre darüber nachgedacht haben, wie Sie das umsetzen können. Das machen Sie jetzt. Gleichwohl ist ihr politisches Interesse ja nach wie vor sehr wach und ihr Interesse am Datenschutz nach wie vor. Kommen wir jetzt zur Zukunft des Datenschutzes. Was sind jetzt die Kernprobleme, die Sie jetzt sehen, die aktuellen, und wie sehen Sie, was kann man für die Zukunft machen?
Eine Fülle von Aufgaben, und ich sehe auch die Versäumnisse aus der Vergangenheit, an denen ich selbst beteiligt war, die tunlichst aufzulösen sind. Zum Beispiel, wir müssen eine neue Sprachtonlage finden. Wir haben diese Gesellschaft in den letzten 20 Jahren bestimmt 2 Dutzend Mal die Einführung des Überwachungsstaats prophezeit und die substanzielle Aushöhlung des Datenschutzes. Vielleicht hat sie auch stattgefunden, aber wir haben sie wieder und wieder vor Gesetzen oder Datenverarbeitungsvorhaben gewarnt mit dem Argument, das führe jetzt endgültig in den Überwachungsstaat. Wir müssen die Tonlage der Sprache neu justieren, damit wir gehört werden, damit wir auf der einen Seite, das ist bei unserem Bestreben, die Ernsthaftigkeit des Anliegens unterstreichen, aber wer immer wieder warnt vor dem Gewitter und es kommt kein Gewitter, den hört man natürlich irgendwann mal nicht mehr zu. Die Sprachtonlage muss neu justiert werden. Und zum Zweiten, und das eine hängt mit dem anderen zusammen, der Datenschutz hat nach meiner Überzeugung, und wenn ich wüsste, wie man es hätte besser machen sollen, ich hätte es verdammt nochmal versucht, einfach zu wenig Kontakt mit den Bürgern gehabt. Das Thema war, müssen wir nochmal ganz weit zurückgehen, in den 70er Jahren, als es designt wurde, als Steinmüller und die Wissenschaftler damals tätig waren, ein intellektuelles, liberal-intellektuelles, abgehobenes Thema. Gott sei Dank gab es diese Menschen, die sich damit beschäftigt haben und es aufbereitet haben. Aber es hat die Menschen nie wirklich, vielleicht nie, vielleicht manchmal, aber eigentlich nie wirklich erreicht. Und sowas rächt sich mal. Gerade in einem demokratischen Staat können Sie ein wichtiges Anliegen nicht auf Dauer verfolgen, ohne Unterstützung derjenigen, für die Sie angeblich tätig sind. Sie brauchen die Unterstützung der Bürger, nicht in einem oberflächlichen Sinn, aber im Sinne eines gesellschaftlichen Konsens, was eigentlich jetzt datenverarbeitungsmäßig erlaubt sein soll und was auf jeden Fall verboten sein soll. Dieser Konsens besteht nicht. Sie können gerade im Augenblick, im vergangenen Jahr war ja ein Jahr der Datenschutzskandale, die bis jetzt anhalten, die Wertungen sind zum Teil ungleichgewichtig. Es wird etwas, was ich jetzt persönlich zumindest als nicht so gravierend ansehen würde, ich will jetzt da keine Beispiele nennen, wird als ein Skandal ersten Ranges in der Öffentlichkeit verarbeitet, gleichbedeutend mit anderen Datenschutzverstößen, die wirklich gravierend sind. Das zeigt eine Unsicherheit im Umgang mit dem Thema. Wenn mal ein Datenschutzverstoß dann sozusagen am Kanthaken ist der öffentlichen Meinung, dann wird er aber auch mit einer massiven Sprache behandelt, die auch nicht immer angemessen ist. Diesen Konsens herstellen mit den Bürgern, nochmal sich rückversichern, hineinhören in die Gesellschaft. Was ist eigentlich der Datenschutz, den wir brauchen? Wo ist ein gesellschaftlicher Konsens? Wir können nicht auf Dauer gegen den gesellschaftlichen Konsens sich Datenschutz ausdenken und einfach betreiben im Sinne einer Minderheit, die nur gerade das Thema erfunden hat.
Warum braucht zum Beispiel ein Kartellamt, das darauf achtet, dass keine Monopole entstehen? Warum brauchen die nicht so den demokratischen Rückhalt wie die Datenschützer? Also da ist es klar, die machen sozusagen Infrastrukturarbeit. Und warum muss der Datenschutz zurückgebunden werden an sozusagen die Überzeugung des Einzelnen?
Naja, zum Beispiel, um beim Kartellamt zu bleiben, ich unterstelle mal einfach, unterdrücke geringe Zweifel, die ich da vielleicht habe, dass das Kartellamt was für uns alle Sinnvolles tut, nämlich dass das Hauptelement unserer Wirtschaftsordnung, nämlich die Konkurrenz und der Markt funktioniert. Das ist weit weg von mir. Ich sage zwar, ganz gut, wenn das funktioniert und wenn die sich drum kümmern, aber es hat unmittelbar mit mir nichts zu tun, weil aus verschiedenen Gründen müssen wir jetzt nicht vertiefen. Das ist beim Datenschutz ganz anders. Hier beruft sich jemand darauf, dass er die Rechte von jedermann vertritt. Er tritt als Bremser und Störenfried vermeintlich bei wichtigen staatlichen Anliegen auf und behauptet, das sei aus Datenschutzgründen notwendig. Er versucht, Technik zu beeinflussen, weil es angeblich für die Wahrung der Rechte jedes Einzelnen notwendig sei. Das sind so wichtige Anliegen, die man da ins Feld führt. Da muss man sich rückversichern. Ich sage nicht, dass wir jeden Tag eine Meinungsumfrage machen müssen und danach für diesen Tag den Datenschutz justieren. Da muss schon viel fundamentaler daherkommen. Aber ganz ohne Rückkopplung in die Gesellschaft hinein ist es nach meiner Meinung nicht möglich. Sonst erleben Sie eines Tages wütende Bürgerproteste gegen die Datenschützer, weil angeblich irgendwo ein Verbrechen passiert ist, was nur aus Datenschutzgründen passieren konnte. Wir waren schon mal nahe, ein paar Mal nahe an solchen Situationen und das darf nicht passieren.
Informationsfreiheit, ist das ein wichtiger Aspekt der Datenschutzarbeit geworden?
Absolut. Ist auch, wenn wir nochmal vielleicht auch nach Schleswig-Holstein zurückkehren dürfen, aber es ist auch anderswo diese Bewegung. Das zeigt einfach, dass dieses enge Datenschutzdenken der 70er, 80er Jahre, dass Datenschutz in erster Linie bedeutet, Informationen wegzuschließen oder gar nicht aufzuheben, der Informationsgesellschaft überhaupt nicht gerecht wird. Die Faszination der Informationsverarbeitung, der Nutzen, der für die Menschen daraus folgt, bleibt völlig auf der Strecke und es kommt so ein sauertöpfischer Datenschutz daher, der alles verbietet. Wir haben gesehen, vor allem seit das Internet existiert, aber auch schon vorher, in der Vorstufe, bei der Verbreitung der PC in den privaten Haushalten, haben wir gesehen, da kommt nicht, wie man Ende der 70er Jahre meinte, eine Herrschaftstechnologie daher, die mächtige Institutionen wie Polizei, Geheimdienst und große Wirtschaftsfirmen damals nur hatten, waren ja Rechenzentren, die sich nur wenige leisten konnten, sondern hier kam die Technik, die man plötzlich selbst in die Hand nehmen konnte und siehe da, man konnte was Sinnvolles damit anfangen. Spätestens das hätte den Datenschützern dringend sagen müssen, wir müssen umdenken, nicht technikfeindlich, sondern technikgestaltend sein, weil die Menschen sagen, es ist doch gut, es macht doch Spaß, ich habe doch große Vorteile davon, soll mir niemand erzählen, dass es alles nur böse ist. Und dieser Aspekt, dass die Datenverarbeitung etwas ist, was den Menschen viel, viel Nutzen bringt, nicht nur in den großen Einheiten, dass die Produktion beschleunigt werden kann, dass viele medizinische, sonstige Probleme gelöst werden können, sondern ich in meinem Alltag kann mich besser informieren, ich kann stündlich Nachrichten dort sehen, ich kann tausend Dinge tun. Diesen Aspekt müssen wir viel mehr sehen und das bedeutet auch, dass der Zugang zu Informationen, und das war ja der Ausgangspunkt Ihrer Frage, etwas völlig Legitimes ist, dass es ganz wichtig ist, an Informationen ranzukommen. Nicht die Abschottung kann das wichtigste Ziel des Datenschutzes sein, sondern die Kanalisierung, die Ordnung, die Regelung des Informationsflusses. Sicherlich mit der klaren Konsequenz, damit wir uns nicht missverstehen, bestimmte Dinge dürfen einfach nicht sein. Der Kernbereich der Privatsphäre muss tabu bleiben. Trotz der wunderbaren Möglichkeiten im MySpace und sonst irgendwas, wo ich Informationen verbreiten kann, wenn ich es möchte. Grenzen muss es geben, die immer neu auszuloten, ist keine einfache Sache. Ich gehe nicht auf das Glatteis, das mit einem Satz jetzt zu versuchen. Das ist schon klar, aber eigentlich geht es um Informationsmanagement. Nur wenn der Datenschutz diesen Sprung, diesen Befreiungsschlag, würde man im Fußball sagen, vollzieht, wird er als Partner ernst genommen.
Herr Baumler, ich danke Ihnen für das Gespräch.